Studienkompass.
Hallo und herzlich willkommen zum Studienkompass-Podcast Gönn dir Zukunft. Wir sind
Josi
und Jule, Mitarbeiterinnen im Studienkompass. Der Studienkompass ist ein bundesweites Stipendienprogramm zur Studien- und Berufsorientierung, das sich vor allem an Schülerinnen und Schüler richtet, deren Eltern nicht studiert haben. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die vor allem für Schule, Studium und Ausbildung wichtig sind und wollen euch Kompetenzen vermitteln, die für eure berufliche Zukunft hilfreich sein können. In der Hochschule ist für viele Studierende die Prüfungssaison gestartet. Außerdem beginnen die ersten Schüler und Schülerinnen mit den Vorbereitungen für das Abitur und mit jedem Tag werden die Nerven angespannter, der Stress steigt. Daher möchten wir heute darüber sprechen, was ist eigentlich Stress, wo kommt er her und wie zeigt er sich? Zudem möchten wir euch erzählen, wie ihr zukünftig besser mit Stress umgehen könnt und haben uns zu dem Thema eine Expertin eingeladen, Cinderella Baxa-Soos. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie arbeitet als ganzheitlicher Coach und unterstützt Menschen bei ihrer Lebensbewältigung und Traumaverarbeitung. Hallo Cinderella, schön, dass du heute hier bist. Das Thema unserer heutigen Folge ist Stressmanagement und Achtsamkeit. Kannst du uns aus deiner Sicht vielleicht erst einmal kurz erzählen, was eigentlich Stress verursacht und wie sich Stress körperlich und psychisch äußert?
Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal. Also Stress kann ganz unterschiedliche Auslöser haben. Das hat natürlich auch immer was mit der individuellen Resilienz eines Menschen zu tun, wie gut er den Stress aushalten und verarbeiten kann. Da ist jeder ganz anders. Und Stress ist was, was wir schon als Urmensch quasi gelernt haben, darauf zu reagieren. Und früher waren es dann so Dinge wie, ein Tier greift uns an, das hat Stress verursacht. Heute sind es Sachen wie Angst oder Verlust von wichtigen Menschen, aber auch permanente Unterforderung kann uns stressen, permanente Überforderung. Das, was wahrscheinlich so am bekanntesten ist, ist so der klassische Burnout. Genau, und was dann passiert bei einer Stressreaktion, das ist eine ganz handfeste körperliche Reaktion, da passiert zum einen was in unserem Gehirn, und zwar in dem, ich würde mal sagen, dem Urteil des Gehirns, der sogenannten Amygdala, der sogenannte Mandelkern. Der löst quasi diese Stressreaktion aus und dann wirken auch noch verschiedene Hormone mit. Und die am wesentlichsten beteiligten Hormone, das sind das Adrenalin und das Cortisol. Und was dann genau passiert, das sind immer zwei Möglichkeiten, für die sich der Körper entscheidet. Das ist entweder eine Flucht oder eine Angriffsreaktion. Bei Tieren spricht man auch von drei möglichen Reaktionen, Flight, Fight, Freeze, also das ist einmal Flucht, Angriff und auch noch das Todstellen. Und in allen Fällen stellt der Körper dann immer mehr Energie zur Verfügung, um entweder in den Flucht- oder in den Angriffsmodus umzustellen und dabei geht dann unser Atem schneller, damit wir mehr Sauerstoff im Körper transportieren können. Puls und Blutdruck gehen hoch. Die Leber produziert mehr Blutzucker. Die Muskeln spannen sich mehr an, der Muskeltonus steigt. Wir produzieren mehr rote Blutkörperchen für die Sauerstoffversorgung. Und die Funktionen, die dann in so einem Moment nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel Verdauung und unsere Sexualfunktion, die gehen dann zurück, um dann wieder Energie zu sparen. Und diese Reaktionen sind kurzfristig gut. Wir halten quasi unser Leben oder unser Körper denkt zumindest in dem Moment, das ist deren Lebenserhalten und wichtige Maßnahmen. Aber auf Dauer werden diese ganzen Funktionen natürlich zu einem Risikofaktor und können zu Krankheiten führen.
Ja, danke dir. Jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber gehört, wo der Stress eigentlich herkommt und was der mit uns macht. Bei der Vorbereitung für den Podcast habe ich mich mal etwas eingelesen und dabei herausgefunden, dass in der Fachliteratur viele den Stress in Eustress und Distress unterscheiden. Und vielen von uns ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass es auch positiven Stress gibt, also den sogenannten Eustress, weil den nehmen wir wahrscheinlich gar nicht so wahr wie den negativen Stress. Also während wir auch wenn wir vor Herausforderungen stehen, auf die wir uns freuen, weil sie uns motivieren. Sie bringen uns in ein aktives Handeln und wir vermuten da neue Gestaltungsaufgaben. Ist das oder sind die Reaktionen im Körper eigentlich ähnlich, wie wenn wir auf, wie wir auf negativen Stress reagieren würden? Also dass auch dort unsere Konzentration steigt, wir in einen Angriff übergehen und uns handlungsfähig macht. Ich habe bei der Recherche eine Studie gefunden, die 2016 von der Techniker Krankenkasse untersucht wurde. Dort haben sie aus ganz Deutschland die Menschen zu ihrem Stress befragt und was sie dann eigentlich stresst und wie sie versuchen, den Stress zu bewältigen. Und da fand ich ganz spannend, dass 6 von 10 Menschen in Deutschland sich gestresst fühlen. Die TK schreibt hier, unabhängig davon, ob beruflich oder privat, ein knappes Viertel der Bevölkerung, also 23%, gibt sogar an, häufig gestresst zu sein. Immerhin dem gegenüber stehen aber auch 40%, die sich selten oder nie gestresst fühlen. Das ist ja dann doch schon ein ganz schön bewusstes Thema in der Bevölkerung. Und viele Menschen scheinen sich gestresst zu fühlen und einige davon sogar sehr häufig. Ich habe mich gefragt, wie zeigt sich denn eigentlich Stress? Ich glaube, jeder Mensch reagiert anders auf Stress. Ich kenne einige, die bekommen dann so ganz fiese rote Stressflecken am Hals oder klagen über Kopfschmerzen und Müdigkeit. Ich persönlich, es kennen vielleicht viele auch von euch, neigen dann dazu, natürlich in einen Schweißausbruch zu kommen. Zum Beispiel meine Hände werden dann immer ganz kalt und feucht. Jule, wie ist das bei dir? Was kannst du so an dir feststellen?
Also bei mir verspannt sich ganz oft der Nacken und dann wird das so richtig hart und dann kriege ich auch leicht Kopfschmerzen, die sich so bis ganz nach vorne zur Stirn ziehen. Oder auch Rückenschmerzen merke ich oft. Also es kommt schon ziemlich häufig vor, wenn ich gestresst bin.
Ja, ich glaube, das sind eigentlich ganz normale Reaktionen, die so bei sehr kurzem und hohem Stress auftreten können. Hier, wahrscheinlich kennt ihr das auch, das fällt immer unterschiedlich stark aus. Und je mehr wir dann uns aber mit einer Situation wieder anfreunden, desto schneller gehen diese Stressreaktionen auch zurück. Was ich ganz erschreckend fand, ist, dass wenn der Stress sehr hoch ist und über einen längeren Zeitdruck anhält, dann kann sich der Stress auch sehr stark negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Also der Stress kann dann dazu führen, dass Angstzustände entstehen, dass Menschen Depressionen erleiden oder zum Beispiel sich die Krankheit auch auf unseren Körper auswirkt und dann Herz-Kreislauf-Krankheiten zunehmen. Der europäische Gesundheitsbericht von 2009 besagt, dass es daher sehr, sehr wichtig ist, sich um sein psychisches Wohl zu sorgen. Denn die Vorteile der Förderung der psychischen Gesundheit beschränken sich nicht auf die Verbesserung des Wohlbefindens und die Verhinderung psychischer Gesundheitsprobleme, sondern führen auch zu einer Verbesserung der körperlichen Gesundheit sowie einer Beschleunigung der Genesung nach Krankheiten. Die psychische Gesundheit ist ein grundlegender Bestandteil der Widerstandsfähigkeit und der gesundheitlichen Substanz. Ja, also insofern hier fand ich es wirklich super wichtig und deswegen war es auch uns ein Anliegen, über das Thema zu informieren, weil Stress langfristig auch wirklich Probleme machen kann. Ja, zu Beginn hatten wir das Thema ganz kurz angesprochen. Die Prüfungssaison jetzt an der Hochschule hat begonnen. Viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben in diesem Jahr das Abitur. Und wenn das ist immer so die Zeit, wo ich mich auch gerne zurückerinnere, wie bei mir dann so die Abiturphase war. Und ja, ich weiß nicht, kurz vorher war der Druck natürlich immens, aber bei mir fing es auch schon frühzeitig an, dass ich Angst bekommen habe vor der Mathe-Klausur zur Abiturprüfung und ich irgendwie schon versucht habe, frühzeitig zu lernen, was mir nicht so leicht fiel. In der TK-Studie haben sie auch unterschiedliche Altersstufen befragt Und hier fand ich ganz spannend, die 18- bis 29-Jährigen sind am meisten gestresst durch den Beruf, eine ständige Erreichbarkeit und finanzielle Sorgen. Währenddessen sich das, je älter man wird, dann etwas verschiebt. Die Generation zwischen 30 bis 39 verspürt dann wohl mehr Druck, wenn es darum geht, die hohen Ansprüche aufrechtzuerhalten und sich um seine Kinder und die Erziehung zu kümmern. Ja, liebe Cinderella, hast du denn ähnliche Erfahrungen gemacht in deinem Beruf? Beziehungsweise mit welchen Problemen kommen denn die Menschen zu dir und suchen bei dir Rat?
Also, was ich sehr viel beobachte, ist, dass Stress vom Menschen selbst kreiert wird oft. Also er setzt sich oft sehr selbst unter Druck und macht sich halt mehr Stress in dem Sinne, als er eigentlich machen müsste. Das hat damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft oftmals dieser Glaubenssatz vorherrscht, dass wir alles perfekt machen müssen. Dann haben wir auch in uns ganz tief verankert, diesen Wunsch danach, von allen und jedem gemocht und geliebt zu werden. Und dadurch übersehen wir oft vielleicht die Dinge, die wir nicht so gerne haben möchten und grenzen uns weniger ab. Das heißt, wir versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen, damit wir nirgendwo anecken und von allen gemocht werden. Und dann wollen wir auch immer stark sein, wenig Schwäche zeigen. Also diese ganzen Faktoren, die sind wirklich von uns selbst kreiert und gemacht. Und ja, ich denke, da sollte oder könnte jeder zumindest schon mal sich selbst überprüfen. Ist das wirklich notwendig, dass ich hier jetzt irgendwie versuche, 1000% in einer Sache anzustreben?
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, denn auch hier habe ich gelesen, dass vor allem junge Leute sich ständig gestresst fühlen, weil sie eben das Gefühl haben, immer erreichbar sein zu müssen. Auch da, ja, man kennt das vielleicht, wenn dann die Eltern jeden Tag einem bei WhatsApp oder so schreiben, ob man denn noch lebt und ob alles okay ist. Und man sich so sagt, so, oh ja, Mama, ist alles okay. Zeitgleich ist natürlich auch hier, dass ja, die Digitalisierung unserer Gesellschaft hat auch hier Einfluss auf uns. Wir oder durch unsere Smartphones, durch Apps wie WhatsApp, Instagram oder Snapchat haben wir das Gefühl, wir müssen nicht nur immer erreichbar sein, sondern wir möchten auch immer und alles uns angucken und erleben, also diese ständige Erreichbarkeit. Und das fand ich total witzig. Mittlerweile gibt es dafür auch schon einen Begriff, und zwar FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, also Englisch Fear of Missing Out. Und die TK hat auch hierzu die Deutschen befragt. Und auch hier die 18- bis 29-Jährigen haben große Angst, etwas zu verpassen und fühlen sich dadurch gut gestresst. Denn sie sind fast täglich mehrere Stunden im Netz und müssen immer sozusagen schauen, was in der Welt abgeht. Das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, gut, wir sind jetzt nicht mehr ganz so die Generation, aber auch ich merke schon, manchmal tut es ganz gut, das Handy einfach beiseite zu legen und sich irgendwie mal komplett von der Außenwelt abzuschotten. Auch hierfür gibt es einen Begriff, JOMO, und das ist dann The Joy of Missing Out, also der Spaß daran, auch mal nicht dabei zu sein. Insofern vielleicht hier ein kleiner Tipp, wer sich angesprochen fühlt, einfach mal das Handy und den Laptop oder das iPad beiseite legen.
Ja, Josi, da sprichst du auch eine ganz wichtige Sache an, die ich auch immer versuche zu beherzigen. Also zum Beispiel habe ich mein Handy eigentlich immer auf lautlos, sodass ich das gar nicht immer unbedingt mitkriege, wenn mir jemand schreibt oder jemand versucht, mich anzurufen und ich entscheide, wann ich in Kontakt treten möchte. Und auch abends, wenn ich ins Bett gehe, ist das Handy auch nicht dabei, damit man einfach auch in Ruhe gut einschlafen kann. Cinderella, hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps, wie man damit gut umgeht?
Was ich auch ganz schön finde, ist immer dieses Pareto-Prinzip sich vor Augen zu führen. Also gerade wenn wir jetzt an Lern- oder Prüfungssituationen und Arbeitsaufgaben denken, die jeder gerne perfekt machen möchte, dann ist es ganz schön, wenn man im Hinterkopf weiß, dass es eigentlich nur 20% Aufwand benötigt, um 80% einer Leistung zu erbringen. Und dass es aber 80% unserer Energie braucht, um diese letzten 20%, die uns zu dem perfekten Ergebnis führen würden, benötigen würden. Also man kann auch mit weniger sozusagen ausreichend erreichen und sich damit vielleicht auch schon mal den Druck nehmen. Dann finde ich das auch immer ganz wichtig, wirklich gütig mit sich selber zu sein. Also das heißt, sich nicht zu geißeln, nicht so streng mit sich zu sein, darauf zu schauen, was man schon erreicht hat und nicht nur auf die Fehler zu gucken. Auch Dankbarkeit für das zu spüren und auch Dankbarkeit auszuüben, wirklich für die Dinge, die man hat. Und auch da eher in diese Betrachtung der Fülle zu gehen, statt in den Mangel. Was ich eine ganz tolle Technik finde, um sich das nämlich wirklich vor Augen zu führen, was man schon alles erreicht hat und auch tagtäglich erreicht und wofür man dankbar sein kann, das ist das sogenannte Erfolgstagebuch. Dort kann man dann täglich festhalten, 3 Dinge, die man am Tag gut geschafft hat, die einem gut gelungen sind. 3 Dinge am Tag, die einen glücklich gemacht haben und für die man dankbar ist. Und dann kann man auch noch 1 bis 3 Ziele für den nächsten Tag festhalten. Und so vielleicht auch schon mal sich vorbereiten auf den nächsten Tag, ohne das so mit ins Bett zu nehmen. Vielleicht irgendwie dieses diffuse Planen oder einfach nur dieses diffuse Gefühl, ich habe ganz viel zu tun, ohne genau hinzuschauen, was das eigentlich speziell ist. Und ich finde, dieses wirklich schriftlich die Dinge festhalten, habe ich immer wieder gemerkt, ist wirklich eine ganz schöne Methode, zum einen die Dinge aus dem Kopf auszusourcen und wirklich zu Papier zu bringen und damit selber für sich Ruhe herzustellen und sich die Sachen wirklich zu vergegenwärtigen und zu verdeutlichen. Dann finde ich das immer ganz wichtig, dass man sich, wenn man erstmal vor diesem diffusen und angsteinflößenden Berg von Arbeit steht und denkt, oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht, sich dann wirklich ganz genau anzuschauen, was ist das da eigentlich, was ich schaffen möchte, was ich zu schaffen habe und dann wie so zum eigenen Projektmanager zu werden. Also sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, was sind das für Aufgaben, die ich hier zu erfüllen habe und das Ganze dann in ein Timing zu bringen, wann möchte ich welche Aufgabe schaffen, gibt es vielleicht eine bestimmte Deadline, die ich dann noch zu berücksichtigen habe. Und auch das wieder wirklich auf Papier zu bringen oder in ein Programm, in Excel oder Word oder was auf dem Computer festzuhalten. Aber auf jeden Fall diesen großen Berg, den man da sieht oder vermeintlich sieht, wirklich in seine Einzelteile aufsplitten und dann auch wirklich schriftlich festhalten. Also das mal so als ganz praktischen Tipp. Und ansonsten, wenn man zum Beispiel nachts in dieses Grübeln gerät, da kann ich auch nur dazu raten, wirklich Papier und Stift neben dem Bett bereitzuhalten, um die Sachen, die einem dann durch den Kopf schwirren, aufzuschreiben und damit dann auch loslassen zu können. Auch hier empfehle ich den ganz genauen Blick, was macht mir da Angst, was für Gedanken sind das, die mich da gerade nicht schlafen lassen. Was sind da vielleicht, stecken da für Ängste dahinter zwischen den einzelnen Gedanken und vielleicht auch schon mal in den Körper reinfühlen. Das ist ja so meine Spezialität als somatischer Coach. Wenn ich irgendwie eine Angst spüre, wo spüre ich die im Körper? Beispielsweise beiße ich irgendwie die Kiefer aufeinander oder merke ich, ich spanne den Bauch an oder ziehe die Schultern hoch. Dann auch wirklich mal versuchen, das bewusst zu spüren und auch wieder loszulassen. Und was ich auch ganz schön finde, ist dann auch so den Fokus von sich selber wegzuschieben, vielleicht auch auf andere. Also um so ein bisschen aus diesem Fokus rauszukommen und aus dieser Gedankenspirale einfach an andere Menschen zu denken, wie es denen geht, von sich tatsächlich wortwörtlich ablenken. Und auch hier wieder eher in diesen Fülle-Gedanken gehen über Dankbarkeitspraxis. Also was habe ich schon alles, worüber kann ich mich freuen, was macht mich glücklich in meinem Leben und wegzukommen von diesem Mangelgefühl.
Ja, danke, Cinderella. Das sind ja schon einige Methoden, wie man mit akutem Stress sehr gut umgehen kann. Aber was mache ich denn, wenn ich merke, dass ich immer wieder sehr schnell gestresst bin und gar nicht mehr richtig von diesem Stresslevel runterkomme? Was kann ich da machen?
Dann kann man sich natürlich super gut auch eine Resilienz aufbauen durch Sport, durch Yoga natürlich auch im Speziellen und durch Meditation. Und auch MBSR.
Kannst du vielleicht kurz erklären, was MBSR ist?
MBSR ist die Abkürzung für Mindfulness-Based Stress Reduction. Und das ist ein Programm, das auf den Begründer Jon Kabat-Zinn zurückgeht. Er hat ursprünglich mit depressiven Patienten von sich zusammengearbeitet und hat dann in diesem Programm also nicht das Rad neu erfunden, er hat einfach Elemente aus der Meditation, aus dem Yoga, verschiedene Achtsamkeitsübungen und Bewegung, ach genau, und dem Bodyscan. Bodyscan, das ist quasi so ein Durchlaufen des eigenen Körpers von der Zehenspitze bis zum Haaransatz. Und dieses Training, das kann man in 8-wöchigen Kursen absolvieren und lernt dort wirklich ganz toll, mit mehr Achtsamkeit durchs Leben zu gehen.
Ja, Achtsamkeit ist auch ein gutes Stichwort. Auf Englisch wird es auch Mindfulness genannt. Das ist ja gerade ein großes Thema, auch in den Medien. Es gibt Achtsamkeitsseminare, wie du schon gesagt hast, dieses MBSR von Jon Kabat-Zinn. Es gibt aber auch ganze Magazine, die sich dem Thema widmen. Man hört das so oft, aber man fragt sich dann auch, was heißt Achtsamkeit eigentlich und wie wird man selbst achtsam? Ich habe auch ein bisschen recherchiert und Folgendes kann man dann insgesamt festhalten. Achtsamkeit ist ein Bewusstseinszustand und gleichzeitig ein Wahrnehmungsprozess. Also man nimmt in einem bestimmten Moment bewusst wahr, was um einen herum passiert, wie man sich fühlt, wie sich Dinge anfühlen und das alles ohne dabei eine Wertung abzugeben. Also man sagt nicht, das ist schlecht oder das ist gut, sondern es geht wirklich vor allem um die Beobachtung und das Feststellen und Dinge wahrzunehmen, die sonst vielleicht einfach selbstverständlich sind, die Routine sind und über die man gar nicht mehr nachdenkt. Aber gerade durch dieses bewusste Wahrnehmen wird man auch entspannter. Und es gibt viele Wege, sich selbst zu einem achtsameren Menschen zu machen. Eine Möglichkeit ist es, so oft wie möglich mit allen Sinnen durchs Leben zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, also aufmerksam zu schauen, zu hören, zu schmecken und so weiter. Und eine andere Möglichkeit ist es, sich selbst regelmäßig auch Ruhe zu gönnen, also in sich hineinzuhören, zu hören, wie geht es mir, was machen gewisse Situationen mit mir, wie äußert sich das auch körperlich, das haben wir ja auch schon angesprochen. Also woher kommen eigentlich vielleicht auch meine körperlichen Beschwerden und wie kann ich das zukünftig vielleicht vermeiden?
Ja, Jule, das ist total lustig, dass du das so ansprichst, denn ich merke, dass mir Achtsamkeit noch etwas fehlt und ich da noch deutlich dran arbeiten muss und möchte, achtsamer mit mir und meinem Leben und meinem Körper zu werden. Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir hier in Berlin in einer Großstadt leben und es ja auch so allgemein heißt, dass wir Großstädter eh immer gestresst sind und gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und da bin ich auf einen lustigen Artikel gestoßen, der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, denn amerikanische Wissenschaftler der Michigan University haben herausgefunden, dass regelmäßige Waldspaziergänge Stress sehr schnell abbauen können und dass man dann langfristig auch ruhiger und achtsamer durch das Leben geht. Denn das, was ja Cinderella auch eingangs erzählt hat, unsere Hormone, die Cortisolhormone, die dazu führen, dass man stressig oder dass man sich gestresster fühlt. Diese Wissenschaftler haben bei Menschen diesen Cortisolspiegel untersucht und festgestellt, wenn man regelmäßig, also so circa 2 bis 3 Mal die Woche, am besten natürlich täglich, schon 10 bis 20 Minuten im Wald spazieren geht, dass sich dann dieser Cortisolspiegel deutlich senkt und auch niedriger bleibt. Auch hier nochmal ganz kurz, natürlich ist es dabei total wichtig, offline zu sein. Also am besten kein Handy dabei haben, keine Musik hören, nicht lesen, keinen Sport machen, sondern wirklich einfach nur spazieren gehen. Und in dem Artikel wurde dann berichtet, dass die Japaner schon seit den 80er Jahren ein sogenanntes Waldbaden machen. Das klingt natürlich total lustig. Und ich stelle mir dann vor, dass Menschen in den Wald gehen und, weiß ich nicht, sich im Laub suhlen oder die Bäume umarmen. Das klingt jetzt natürlich alles ganz lustig, aber scheinbar wirkt es. Denn auch hier die Menschen, die sehr häufig im Wald sind und die Natur genießen und auch ganz bewusst genießen, sind deutlich gesünder und gehen meist nicht so stressig durch den Alltag. Also für alle, die vielleicht nicht in einer Großstadt leben wie in Berlin, ihr habt das natürlich deutlich einfacher. Und als Tipp dann für uns und Jule, ich finde, wir können das gleich im Anschluss mal machen. Wir gehen dann mal nach Brandenburg.
Oder in den Tiergarten.
Oder in den Tiergarten und machen Baden dann im Wald.
Sehr gut. Ja, ich schließe gleich mal an. Cinderella hat bestimmt auch noch ein paar Tipps für uns, wie man im Alltag achtsamer durchs Leben gehen kann. Also wie man mit so ganz kleinen Dingen, die man täglich machen kann, auch schon achtsamer und damit entspannter wird. Cinderella, hast du ein paar Tipps für uns?
Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Meditation finde ich einfach immer wieder den wunderbarsten Schlüssel, um wirklich in diese Ruhe zurückzukommen.
Kann Meditation jeder einfach so machen? Braucht man da Anleitung oder wie funktioniert das?
Meditation kann jeder machen und sofort und überall, würde ich fast behaupten. Es gibt ja heutzutage wunderbare Apps, mit denen man Meditationen angeleitet, auch selber, ja, selbst in der U-Bahn über die Kopfhörer praktizieren kann. Und letztendlich kann auch jede Tätigkeit oder jeder Gegenstand für Achtsamkeitsübungen herangezogen werden. Also selbst wenn ich vielleicht in der Kantine sitze und mein Mittagessen esse, dann vielleicht mal lieber schauen, wirklich den Vorgang des Essens bis ins ganze Detail auseinandernehmen. Was schaufel ich gerade auf meine Gabel? Wie hebe ich die Gabel hoch zu meinem Mund? Wie viele Bissen brauche ich, bis mein Essen klein gekaut ist? Dann das Runterschlucken wirklich spüren. Also das jetzt nur mal als Beispiel genannt, aber man kann wirklich jede Tätigkeit für eine Achtsamkeitsübung nutzen, indem man sich sie ganz genau anschaut, bis in ihre kleinsten Einzelteile. Und genau, oder man könnte auch die Schritte zählen von der eigenen Haustür bis zur Bahnstation. Man könnte den Atem zählen, jedes Aus- und jedes Einatmen. Genau, jede Bewegung, die man macht. Und dann kann man auch schon kurze Pausen eigentlich nutzen, um auch Meditationen zu praktizieren. Und genau, es gibt bekanntere Apps wie, heißt es Headspace, glaube ich, oder Mindspace, bin mir gar nicht so sicher. Und Insight Timer zum Beispiel. Also es gibt auf jeden Fall diverse Angebote, die auch kostenfrei sind und die ich auf jeden Fall auch empfehlen kann. Meditation, das denken ja viele, bedeutet nicht, dass man nichts mehr denkt. Meditation bedeutet einfach nur, dass man aufmerksam ist, sich selbst gegenüber. Und wenn es um das Denken geht, dass man sich dem bewusst wird, jetzt hier kommt ein Gedanke, und dann auch in der Lage ist, ihn wieder beiseite zu schieben.
Und meinst du auch, dass man das üben kann? Also je öfter man es macht, desto mehr integriert man das dann vielleicht auch in den Alltag?
Unbedingt. Also Meditation, da lohnt es sich wirklich dran zu bleiben und das auch täglich zu praktizieren. Es reichen wenige Minuten. Man kann natürlich auch, wenn man mehr Zeit hat, viel mehr Zeit damit aufbringen und sich selber überraschen, in was für Bewusstseinszustände man sich selber damit bringen kann und wie viel Entspannung man dadurch gewinnen kann. Meditation kann man auf jeden Fall üben. Es reichen schon wenige Minuten am Tag, aber man kann es natürlich auch super gut ausdehnen auf längere Zeiten, die man meditieren übt. Und langfristig, der Erfolg ist einfach wahnsinnig groß, weil man gewinnt nicht nur Stille im Kopf und auch einen anderen Grad an Klarheit. Man wird in seinem Alltag und in seinem Agieren auch viel bewusster. Also Das habe ich beim MBSR ganz toll beobachten können und da wird es auch wirklich so erklärt. Durch dieses Training gewinnen wir mehr Raum für Entscheidungen. Oft übermannen uns ja bestimmte Emotionen, auch Stress- und Panikreaktionen können uns übermannen. Und je mehr wir wirklich an diesem Meditationsthema und Achtsamkeitsthema dranbleiben und das üben und praktizieren, desto mehr Freiraum gewinnen wir, uns für bestimmte Reaktionen zu entscheiden. Das ist super spannend. Also klassisches Beispiel im Straßenverkehr, jemand schneidet ein, man wird wütend, fährt aus der Haut, schreit vielleicht noch du Vollidiot hinterher. Und was man wirklich auch wissenschaftlich inzwischen erwiesen hat, Menschen, die Meditation oder MBSR wirklich regelmäßig praktizieren, die sind nicht mehr so übermannt von diesen Reaktionen. Es ist so ein bisschen, als ob sich der Raum öffnet und da diese Millisekunden, die es ja teilweise nur sind, zunehmen und dieser Raum und dieser Zeitraum wirklich anwächst, in denen wir uns dann klar entscheiden können, möchte ich jetzt irgendwie als Furie quasi dem anderen Vollidiot hinterher schreien oder entscheide ich mich lieber dafür, ruhig zu bleiben und mich nicht zu ärgern und meiner Wege zu gehen?
Und dann hat man wahrscheinlich auch einen schöneren Tag, wenn man sich nicht
Auf
aufgeregt
jeden
hat.
Fall, genau.
Ja, super. Ganz vielen Dank für
Sehr
diese
gerne.
Ausführungen, vor allem auch für die praktischen Tipps. Ich hoffe, damit können unsere Hörer und Hörerinnen ganz viel anfangen und das auch in ihren Alltag integrieren.
Sehr
Vielen Dank.
gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke dir, liebe Cinderella, auch von meiner Seite. Für euch da draußen, wer mehr von Cinderella über das Thema Stress und Achtsamkeit erfahren möchte oder vielleicht auch Kontakt zu Cinderella aufnehmen möchte, der kann uns gerne einfach eine E-Mail schreiben an studienkompass@sdw.org und dann würden wir euch irgendwie in Kontakt bringen. Ja, wir hoffen, dass wir euch mit unserem heutigen Podcast Tipps für eure Prüfungsphase, vielleicht aber auch die kommende Bewerbungsphase geben konnten. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen jetzt für das Thema sensibilisiert seid und informiert seid. Natürlich findet ihr mehr dazu in diesem Internet. Stichwörter sind hier einfach Stress, Zeit- und Stressmanagement sowie Achtsamkeit oder Resilienz. Und dann wünschen wir euch jetzt eine stressfreie oder wenigstens stressarme Zeit und freuen uns, wenn ihr weiter so entspannt durchs Leben geht. Das waren Josi und Jule mit dem heutigen Podcast und dann hören wir uns bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.